Deutschlandfunk. Der Tag.
Das ist ein Podcast über zwei Staatenlenkerinnen und Lenker, über zwei Champions des politischen Chaos. Nummer 1.
No collusion, no obstruction. Thank you very much. Thank you.
Und Nummer 2.
We will also continue to work to deliver on the solemn promise we made to the people of this country to deliver on the result of the referendum and leave the European
Yeah, der Tag im Deutschlandfunk an diesem 25. März 2019. Ich bin Philipp May. Hi.
There was no collusion with Russia, the most ridiculous thing I've ever heard. There was no collusion with Russia.
Da steht er auf dem Rollfeld vor seiner Air Force One und kostet seinen Triumph aus. Ein kompletter und totaler Freispruch, sagt Donald Trump.
A complete and total exoneration. It's a shame that our country had to go through this.
Und er sagt auch, eine Schande, dass das amerikanische Volk da durch musste. Ein illegaler Versuch, mich zu Fall zu bringen, der gescheitert ist. Hoffentlich schaut jemand jetzt mal auf die andere Seite.
And it began illegally. And hopefully somebody's going to look at the other side. This was an illegal takedown that failed.
Ja, das ist das erwartbare Narrativ von Trump und den Republikanern. Nachdem der Mueller Report keine Beweise für eine Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Trump-Team bei den Präsidentenwahlen zutage förderte und auch den Verdacht auf eine Behinderung der Justiz zumindest nicht weiter erhärten konnte. So liest sich zumindest die vierseitige Zusammenfassung seines Justizministers William Barr. Ja, und jetzt präsentiert sich der US-Präsident als moralischer Sieger, dem übel mitgespielt wurde von den niederträchtigen Demokraten. Das müssen wir natürlich einordnen mit unserem Mann in Washington, unserem Deutschlandfunk-Korrespondenten Thilo Kößler. Hallo Thilo.
Hi, grüß dich.
Thilo, bevor wir das Ganze politisch einordnen, schauen wir erst einmal auf den Bericht selbst, beziehungsweise das, was davon bekannt ist. Sind ja nur 4 Seiten, habe ich gesagt. A complete and total exoneration, sagt Trump. Also frei übersetzt, ein Freispruch erster Klasse. Du bist, wissen jetzt die aufmerksamen Hörer, selten auf einer Linie mit Trump, um es mal so zu formulieren. Würdest du aber an diesem Punkt mitgehen?
Nein, ich gehe auch in diesem Punkt nicht mit. Es gibt einen Freispruch erster Klasse, wie du es genannt hast, in der Frage der Collusion, also einem möglichen Zusammenspiel zwischen dem Trump-Team und russischen Geheimdienstleuten während des Wahlkampfes im Jahr 2016. Dafür habe es keine Beweise gegeben, dass es tatsächlich eine Verschwörung oder eine konkrete Zusammenarbeit gegeben hat, Absprachen im Sinne einer verschwörerischen Tätigkeit. Und das, obwohl es mehrere Vorstöße von russischer Seite in dieser Frage gegeben hat und sehr, sehr viele Kontakte zwischen Trump-Leuten und russischen Kontaktleuten. Insgesamt haben 14 Leute im Umfeld des Präsidenten 100 Kontakte, 100 Termine, 100 Gespräche mit russischen Kontaktleuten geführt. Also, aber es gab keinen Beweis dafür, dass es organisiert war, dass es wirklich eine gewissermaßen institutionalisierte Zusammenarbeit gegeben hat mit dem Ziel, die eigenen Wahlchancen zu erhöhen und Hillary Clinton kaltzustellen.
Das wäre dann sozusagen diese Collusion-Verschwörung gewesen, dann sozusagen. Die gab es nicht.
Die gab es nicht. Aber wo Donald Trump eben völlig recht hat und die Washington Post titelt heute in ihrem Leitartikel Trump did not collude with Russia, also Trump hat nicht mit Russland gemeinsame Sache gemacht, but he's wrong to say Mueller exonerated him, aber er hat nicht recht, wenn er sagt, Mueller hat ihn freigesprochen, denn es gibt diesen zweiten Vorwurf und das ist der Vorwurf der Behinderung der Justiz und da hat Mueller gesagt, ich kann Donald Trump nicht völlig entlasten. Ich kann mir aber kein endgültiges Urteil erlauben. Und er hat es weitergereicht an Justizminister Barr. Und Justizminister Barr hat gesagt, das, was wir haben, reicht für den Vorwurf einer Straftat nicht aus. Will sagen, jawohl, es gab Hinweise darauf, dass Donald Trump die Justiz behindert hat. Aber es ist eben nicht so zu erhärten, dass man daraus einen strafrechtlich relevanten Vorwurf machen könnte.
Das heißt, das ist jetzt aber auch abgeschlossen. Da hat Trump nichts mehr zu befürchten.
Das heißt, in diesem Punkt hat Donald Trump nichts mehr zu befürchten. Es war ein ja recht limitierter Auftrag, den Robert Mueller da bekommen hat. Er hat diese beiden Punkte untersucht, das Zusammenspiel mit den Russen und die Frage der Behinderung der Justiz. Und da hat er in der Tat jetzt nichts mehr zu befürchten. Das heißt aber nicht, Philipp, dass damit die Russland-Affäre ausgestanden ist. Denn es gibt an vielen weiteren Fronten natürlich noch viel Bedarf nachzufragen. Das tut die Justiz in New York, in Washington, in Virginia. Und das tut natürlich die Demokraten in den Ausschüssen des Repräsentantenhauses.
Was konkret hat Trump denn jetzt noch zu befürchten? Weiß man, was zum Beispiel die Justiz in New York, in Washington, was die noch sozusagen überprüfen?
Robert Mueller hat während seiner Ermittlungen viele Dinge herausgefunden, die über seinen Auftrag dieser beiden Punkte, die ich genannt habe, hinausgingen. Und er hat das weitergereicht an die Staatsanwaltschaft von New York, entweder New York City oder State of New York. Er hat es weitergereicht nach Virginia und es wird hier in Washington ermittelt bei der Staatsanwaltschaft. Es geht um verschiedene Punkte. Robert Mueller hat alles ausgeklammert, was die Finanzen des gesamten Finanzimperiums und Firmenkonsortiums Donald Trumps angeht. Und hier wird konsequent weiter ermittelt. Es ist zum Beispiel die große Frage, wie sind die Kredite von Donald Trump, die ihm die Deutsche Bank gegeben hat, finanziert worden? Die Demokraten haben den Verdacht, dass Donald Trump die 300 Millionen, um die es letztlich jetzt noch geht, nur bekommen hat, weil er starke Bürgen hatte. Und wer waren die Bürgen? Die Demokraten sagen, möglicherweise waren das russische Oligarchen. Das will die Staatsanwaltschaft von New York wissen. Sie hat die Deutsche Bank per Subpoena vorgeladen, das heißt unter Strafandrohung vorgeladen. Dem muss die Deutsche Bank jetzt folgen. Und da gibt es viele, viele Punkte, die noch offen sind. Die Staatsanwaltschaft in Washington zum Beispiel ermittelt, ob es eine Interessenkollision gibt zwischen Amt und Geschäft in der Frage des Hotels, des Trump-Hotels hier in Washington D.C. Man weiß, dass viele Regierungsvertreter, zum Beispiel aus Saudi-Arabien, dieses Hotel nutzen, wenn sie in Kontakt mit Donald Trump treten wollen. Und hier scheint eine Interessenkollision vorzuliegen, sagt die Staatsanwaltschaft, vermutet die Staatsanwaltschaft und mittelt und ermittelt in diesen Punkten. Also es gibt viele weitere Punkte, die hier noch eine Rolle spielen. Es wird gegen Jared Kushner ermittelt, ebenfalls in der Frage von Finanzen und Tätigkeiten im Ausland. Er hat Kontakt gesucht zu Saudis, er hat Kontakt gesucht zu vielen anderen, um die Finanzierung seines Hauses in der 666 Fifth Avenue in New York zu sichern. Und hier gibt es viele Hinweise darauf, dass gewissermaßen hier die Trennschärfe nicht eingehalten wird zwischen Amt und Geschäftsinteressen. Ja.
Also Donald Trump, halten wir fest, mitnichten, auch nicht durch den Mueller Report beziehungsweise das, was jetzt bekannt ist, reingewaschen. Und dennoch bleibt bei mir das Gefühl, die politisch Gelackmeierten, das sind gerade eher die Demokraten, die jetzt irgendwie so als die Großinquisitoren des armen, rechtschaffenden Präsidenten, also überspitzt formuliert, dastehen, haben da möglicherweise auch Teile der Demokraten und linksliberalen Medien im Vorfeld den Fehler gemacht, diese Erwartung an diesen Mueller-Report zu sehr zu überhören, dass jetzt alles, was nicht direkt dazu führt, dass wenn Trump in Handschellen aus dem Weißen Haus abgeführt wird, jetzt wie ein totaler Freispruch für ihn aussieht?
Das ist ja eine ganz verrückte Zeit hier in den Vereinigten Staaten und besonders in Washington, und alles stand unter dem Vorzeichen dieses Mueller-Reports. Die Recherchen von Robert Mueller gingen natürlich einher mit den Recherchen von Washington Post, von New York Times, die, wenn nicht täglich, so doch wöchentlich neue Bombshells, neue News produziert haben. Und da ist die Erwartungshaltung natürlich peu à peu immer weiter gewachsen. Und das ist sicherlich richtig, dass hier eine, dass es eigentlich eine Aufmerksamkeit an sich gezogen hat, die alles bisherige gesprengt hat. Das muss man wirklich sagen. Was jetzt passiert, Philipp, das ist, glaube ich, völlig klar. Donald Trump befindet sich jetzt in der komfortablen Position zu sagen, ich bin ja reingewaschen worden von dem Sonderermittler und ihr habt mich illegitimerweise hier an den Pranger gestellt. Und er stellt sich jetzt als Unschuldslamm dar, der den Freibrief hat zu sagen, mir kann keiner. Und er wird das natürlich im Wahlkampf massiv nutzen. Die Demokraten haben jetzt die Karte derer, die ihn gejagt haben, die eine Hexenjagd veranstaltet haben. Und sie haben jetzt in der Tat das Problem, dass sie permanent rechtfertigen müssen, dass sie ihre Politik der Untersuchung in den Untersuchungsausschüssen weiter betreiben. Die Republikaner werden alles tun, um diese Verfahren zu diskreditieren, um den Spieß herumzudrehen und zu sagen, die Demokraten veranstalten jetzt eine Hexenjagd. Und Donald Trump wird das ebenfalls sehr gut in seinem politischen Lager zu nutzen wissen, dass, wie wir wissen, diese politischen Angelegenheiten, die Details nicht verfolgt, sondern nur unterm Strich sieht, Moment, Donald Trump ist hier exkulpiert worden.
Ja. Das heißt, wie sollten jetzt die Demokraten damit umgehen, auch im Hinblick auf eben die Präsidentschaftswahlen 2020? Sollten sie den Mueller-Report mehr oder weniger hinter sich lassen? Klar, in den Ausschüssen die Arbeit, aber das jetzt nicht mehr so ganz groß publizistisch fahren und sich mehr auf die Zukunft konzentrieren? Oder wäre das genau das Falsche?
Ich glaube, die Demokraten haben zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist zu sagen, wir wollen diesen Bericht in aller Ausführlichkeit lesen können. Wir wollen diesen Bericht in Gänze haben. Mehr noch, wir wollen alle Beweisunterlagen haben. Wir wollen alle Dokumente haben, die Robert Mueller dazu veranlasst haben, zu diesem Urteil zu kommen, das gestern bekannt geworden ist. Zum Zweiten sagen die Demokraten, wir haben einen politischen Auftrag im Kongress. Selbst wenn Robert Mueller gewollt hätte, er hätte keine Anklage gegen Donald Trump stellen können, weil es die Politik des Justizministeriums ist, zu sagen, ein amtierender Präsident kann nicht angeklagt werden. Das kann nur den Präsidenten zur Rechenschaft ziehen, kann nur der Kongress. Und deshalb sagen die Demokraten, das können wir aber nur, wenn wir die vollen Informationen, wenn wir alle Informationen bekommen. Mhm. Wenn wir diese Informationen nicht bekommen, wird hier eine Vertuschungspolitik betrieben. Also das ist der eine Ansatz. Und dann werden die Demokraten natürlich versuchen, ihre Recherchen weiter voranzutreiben. Und sie werden aber natürlich das Problem haben, dass sie das permanent rechtfertigen müssen. Also sie müssen sagen, das ist unser Auftrag. Der Auftrag des Kongresses ist es, das Kontrollorgan der Exekutive zu sein. Die Legislative kontrolliert die Exekutive. Und die Demokraten werden den Republikanern vorwerfen, dass sie diese Perspektive völlig aus den Augen verloren haben, dass sie sich als republikanische Partei in die Position begeben haben, eine Trump-Partei zu sein. Tatsächlich sieht die Verfassung vor, dass Republikaner und Demokraten im Kongress gemeinsam das politische Gegengewicht zum Präsidenten, zum Weißen Haus, zur Exekutive sind. Und ich glaube, hier muss eine ganz intensive Verfassungsdiskussion stattfinden, um hier diese Verwischungen, die stattgefunden haben, klarzustellen und möglicherweise zu korrigieren.
Aber werden die Wähler in der Mitte das auch mitgehen? Oder werden die sagen, nicht eher sagen, so, jetzt ist auch mal gut?
Die werden sagen, jetzt ist gut. Jetzt lasst diesen Mann, der ist exkulpiert, seine Unschuld ist bewiesen. Jetzt lasst diesen Mann agieren, wie er möchte. Und genau das ist das Problem, dass wir hier eine Spaltung in diesem Land haben und dass durch diese Russland-Affäre die Gräben noch tiefer gezogen sind zwischen den politischen Lagern. Dass so wie die Demokraten jetzt von Misstrauen geprägt sind gegenüber dem Bericht, so sehr löst dieser Bericht bei den Republikanern geradezu Triumphgefühle aus. Und Donald Trump tut ja nun alles, um diese Polarisierung noch zu befördern. Und das lässt für den Wahlkampf, für die Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 das Allerschlimmste befürchten.
Thilo, vielen Dank. Wir machen hier mal einen Punkt.
Gerne, Philipp, und einen schönen Tag.
So. Wir machen in London weiter. Leitung ist umgestellt zu Friedbert Meurer in London, der, man hört es im Hintergrund, ganz offensichtlich schon fleißig Sachen ausdruckt für unser Gespräch gleich hoffentlich.
Okay, so. Bitte um Nachsicht, da bin ich.
Alles gut. Friedbert, hast du noch schnell was ausgedruckt? Die wichtigsten Informationen zu Theresa May.
Ich drucke vorher meistens etwas aus, damit ich nicht ganz unstrukturiert rede. Einfach so ein bisschen, was in meinem Kopf drin ist, sortieren. Keine großen Geheimnisse, sondern einfach ein paar Punkte, die mir zur Theresa May einfallen.
Ja, gibt ja einiges. Ich schaue ja echt immer ein bisschen fasziniert zu euch nach London, auf diese Frau. Sie ist immer noch nicht ausgezogen aus 10 Downing Street, das halten wir fest.
Das ist auch mein letzter Stand. Sie ist ja nicht ausgezogen, aber ich glaube, wenn sie heute Morgen die Zeitungen aufgeschlagen hat, die Frau ist sehr intelligent. Ja. Ich glaube, dass sie weiß, es ist vorbei. Sie hat wohl auch gestern ihren Rücktritt angeboten.
Ja, das hat die Sun getitelt, ne? Die Zeit ist um, Theresa.
Die Zeit ist abgelaufen, Theresa. Dann haben wir eben gehört, dass da gestern Nachmittag in ihrem Land sitzt. Da kamen ja alle zusammen. Ja. Abends haben wir noch ganz wenig erfahren. Und sie hat wohl angeboten, ich trete zurück, wenn ihr vorher meinem Vertrag zustimmt. Ich rechne eigentlich, ich weiß nicht, ob diese Woche, nächste Woche, übernächste Woche, aber ich glaube tatsächlich, es sind nur noch Tage und nicht Wochen und dann muss sie zurücktreten.
Wir haben ja heute mit unserem Podcast ein Problem. Wenn der online geht, wird sie im Parlament eine Regierungserklärung abgeben, mehr oder weniger zeitgleich. Wird ja möglicherweise, könnte es ja sein, dass sie dann genau das sagt. Also, liebe Brexiteers, liebe Hardliner, stimmt diesen Deal zu? Einen besseren kriegt ihr nicht, wenn es definitiv einen Brexit geben soll. Und dann seid ihr mich los.
Sie wird alles das sagen, was du gesagt hast, nur diesen kleinen Satz, dann seid ihr mich los, den wird sie, glaube ich, nicht sagen. Das ist sozusagen etwas, was sie nur informell sagt, hinter verschlossenen Türen, dann seid ihr mich los.
Okay.
Ich glaube, nach außen wird das alles irgendwie, wird heute die Fassade noch gewahrt werden.
Okay, dennoch, diese Schlagzeilen, ne, das kennen wir ja im Prinzip, die Zeit ist um, Theresa, dass sie eine Dead Woman Walking ist, das haben wir jetzt ja schon oft gehört und ähnliche Wortspiele. Seit den verkorksten Neuwahlen im Prinzip vor knapp 2 Jahren, als sie auf einmal auf die Hilfe der DUP, der nordirischen Splitterpartei, angewiesen war. Keiner will sie, alle sagen, sie ist unfähig und dennoch stand jetzt seit 2 Jahren Tag für Tag, sie ist noch da. Wie macht sie das?
Ich glaube, natürlich ist es auch ihre Leistung gewesen, dass sie nach dieser verkorksten Wahl, die sie selber völlig unnötigerweise herbeigeführt hat, war ja eine vorgezogene Neuwahl und die sie wirklich auch mit der ganz schlechten Taktik gefahren hat. So, das hat sie vergeigt, weiß jeder. Natürlich war das schon eine Leistung, sich so lange zu halten, ohne eigene Mehrheit zu haben. Das ist eine Minderheitsregierung, die von dieser DUP toleriert wird. Aber ich glaube trotzdem, dass es sich gehalten hat so lang, das lag darin, dass es keine Alternative gab, dass sie als der kleinste gemeinsame Nenner galt und ihre Schwäche war im Prinzip ihre Stärke. Alle hatten Angst davor gehabt, sie zu stürzen.
Ja. Und so geht das jetzt immer noch weiter. Und diese Angst, die scheint ja dann irgendwie immer noch da zu sein. Keiner will der Brutus sein.
Es will niemand der Brutus sein. Vielleicht übers Wochenende haben mal 1, 2 die Nase vorgestreckt. Ihr Stellvertreter David Lidington, den niemand kennt oder der relativ unbekannt ist, der hat dann aber sofort dementiert. Nein, keine Ahnung, warum jetzt mein Name überall genannt wird, dass ich hier ein Caretaker werden soll, also übergangsweise Premierminister. Das ist halt so bei einer Verschwörung, Philipp. Wenn man das Messer in der Hand führt, dann führt man zwar das politische Attentat aus, aber man wird dann hinterher nicht Premierminister, also muss man bis zur allerletzten Sekunde so tun.
Kann man bei Boris Johnson nachfragen? Kann man bei Boris Johnson wahrscheinlich nachfragen? Damals.
Bei Boris Johnson und da gab es ja diese Geschichte damals mit Michael Gove, den Namen Michael Gove, den sage ich nochmal, den sollte man sich merken.
Der wird jetzt auch wieder gehandelt, ne? Ja, genau.
Steht ganz oben auf dem Zettel, das waren die zwei, die sich sozusagen gegenseitig aus dem Weg geräumt haben. Michael Gove hat an dem Morgen, an dem Boris Johnson seinen Hut in den Ring werfen wollte, vor 2,5 Jahren gesagt, der Mann ist nicht geeignet, ihm fehlen die Qualitäten dafür, Premierminister zu werden. Und damit war Johnson erledigt. Aber Gove auch. Er war damals der Brutus und dann ist er auch aus dem Kabinett rausgeflogen. Und Theresa May war nur die Kompromisslösung. Und für diese Kompromisslösung, glaube ich, da ist jetzt die Zeit abgelaufen. Es steht, ich glaube, fast niemand mehr an ihrer Seite.
Ja. Kommen wir dann also nochmal auf Theresa May zurück. Sie wird als Witzfigur die ganze Zeit gezeichnet, ne, als roboterhaft. Dieser May-Bot ist ja eine Umschreibung, die immer wieder auf sie angewendet wird. Wird ihr das alles denn wirklich gerecht? Ist sie wirklich so schlecht?
Ich glaube, dass ihr eine entscheidende Voraussetzung für dieses Amt fehlt und das ist ihr kommunikatives Defizit. Sie ist eine Einzelgängerin.
Schlecht, wenn man Politiker ist, ja.
Ja, natürlich. Ja. Das fängt, sie ist eine Einzelgängerin, eine Außenseiterin.
Ja.
Das fängt dann damit an, in der öffentlichen Rede, ihrer Parteitagsrede, ich sage dir, wenn du das vergleichst mit einer Rede von Boris Johnson, man kann von Johnson halten, was man will, aber der Mann ist ein genialer Redner, ein fantastischer Redner. Man hört gebannt zu, wenn dieser Mann redet. Bei Theresa May fragt man sich immer nur, hoffentlich hält sie bis zum Ende durch. Ihre Interviews ein einziges Grauen. Kein Witz, kein Charme, kein Esprit. Das ist es, was ihr an Kommunikation fehlt. Aber dann auch so dieses Dealen, Networking, abends mit den Leuten zusammensitzen, einbeziehen und dann vielleicht auch ein paar Tricks anzuwenden, dass diese Geschmeidigkeit, die fehlt ihr offenbar total.
Ich habe nämlich jetzt gerade beim ersten Teil, habe ich gedacht, ja gut, würde ich auch alles auf Angela Merkel anwenden, aber die kann zumindest networken, das kann sie halt auch nicht. Die
ich glaube, das ist wirklich der Unterschied. Ja, Angela Merkel, bei allem Respekt wirklich für ihre Leistungen, aber ihre Reden, ich glaube, das weiß sie selbst, sie ist nicht die geniale Rednerin, ja, wie Theresa May auch nicht.
Okay. Muss man Theresa May dann andererseits nicht auch für ihr stoisches Kurshalten ein bisschen bewundern? So geht es mir ja manchmal, dass ich denke, Wahnsinn, wie hält die das aus? Stoisch, zieht die das durch oder ist das doch schon einfach nur eine gestiegene Form von Autismus dann am Ende des Tages?
Ich bewundere sie nicht, wirklich, ehrlich gesagt. Ich weiß, in Deutschland, die Frau steht so standhaft, steckt so viele Prügel ein. So kann man nicht Politik machen. Ich kann nicht einen Vertrag in Brüssel abschließen mit der EU, komme zurück und stelle fest, ein Drittel meiner Fraktion stimmt nicht zu. Das geht einfach nicht. Dann kann ich in Brüssel nicht Ja sagen. Ja. Ich muss mich da rückversichern. Und was man so erfahren hat, wie sie diese Wahlen damals geführt hat. Völlig, ja, autistisch. Mit zwei Leuten, die ihr da verheerende Sachen zugeflüstert haben. Das war nicht nur, dass sie die Wahlen angesetzt hat, ein Fehler, sondern wie sie die Wahlen geführt hat.
Wollte ich gerade sagen, sie hat 45%, 50% Zustimmung gehabt noch eigentlich und ist dann runtergerattert in diesem Wahlkampf. Da konntest du dann ja zusehen. Also,
sie hat ja die Wahlen nicht verloren wegen Brexit. Brexit war erstaunlicherweise damals nicht so ein großes Thema. Sie wollte eine bei der Pflege, also eine Art Pflegeversicherung einführen und dabei einführen, dass diejenigen, die ein teures Haus besitzen, hier in London, Häuser sind schnell über 1 Million Pfund wert, dass die mitverrechnet werden. Damit hat diese Frau mit einem Schlag 20% der Wähler weggehauen. So sinnvoll der Vorschlag gewesen ist, alle Alten waren verprellt. Und sie hat nicht, in Deutschland würde man doch als Spitzenkandidat mit den Rentenexperten seiner Partei reden, und im Pflegesystem, das macht sie nicht. Sie redet nicht mit ihren Leuten.
Ja.
Und deswegen, tut mir leid, ich bewundere sie nicht für ihre Standhaftigkeit. Okay. Das war grauenhaft.
Eine Sache muss ich dich noch fragen, Friedbert, das verstehst du. Mit einem redet sie nämlich anscheinend schon. Als ihr wichtigster, engster politischer Berater gilt ihr Ehemann. Mit dem, das muss man ihm lassen, wirklich ausgezeichneten Namen, Philip May. Welche Rolle spielt er eigentlich? Ist er der eigentliche Einflüsterer?
Du bist der Einflüsterer.
Schön wär's. Dann wär's nicht so weit gekommen, Friedbert.
Wenn du Philip May wärst, wärst du wahrscheinlich auch ein reicherer Mann, denn Philip May war ein Investmentbanker. Wie viel er jetzt genau verdient hat, weiß ich nicht. Er wird heute so in diesen Tagen verglichen mit Dennis Thatcher, dem Ehemann von Margaret Thatcher. Und der hat damals den berühmten Satz gesagt, altes Mädchen, lass es gut sein. Irgendjemand hat heute geschrieben, das sollte Philip May seiner Frau auch sagen. Er macht es aber nicht. Er bestärkt sie noch offenbar darin, weiterzumachen. Und wenn er sagen würde, liebes Mädchen, lass es gut sein, wirklich Mädchen jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern eher, ich glaube, das war sehr liebevoll gemeint damals von Dennis, sieh es ein, erspar dir das, du ruinierst deine Gesundheit, besser für alle, mach Schluss.
Okay, also, liebe Theresa, wenn du mich hörst, dein Philip May, mach Schluss. Vielen Dank, Friedbert.
Da habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass du auch Philip May heißt.
Ja. Ich freue mich ja, wenn ich es mal schaffe, einen unserer Korrespondenten zum Lachen zu bringen. Und sei es nur durch Namensgleichheit. Gute Laune bei unseren exponiertesten Mitarbeitern, das kann nicht verkehrt sein. Das war's von der Tag an diesem Tag, diesem 25. März 2019. Wenn Sie noch was auf dem Herzen haben, dann schreiben Sie an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Philip May. Bis zum nächsten Mal und tschüss.